Guten Tag. Willkommen zu einer Art Experiment, einer Art Monocast, würde ich es behaupten. Das heißt, ich bin alleine. Ihr werdet nur mich hören. Ich werde frei von der Leber wegsprechen, sprich, ich habe mir nichts vorbereitet. Und ja, wir gucken einfach mal. Das Thema habe ich allerdings im Kopf. Das Thema soll so ein bisschen sein, die Entwicklung des Geocachings momentan. Beziehungsweise vielleicht gar nicht die Entwicklung des Geocachings, sondern momentane Entwicklung im Rahmen des Geocachings. Es geht so ein bisschen um dieses T5-Gekletter, Lockpicking etc. pp. Also vielen wird aufgefallen sein, dass Geocaching ja doch immer wieder auf höher, weiter, schneller rausläuft. Irgendjemand legt eine Dose, der Nächste sieht die und denkt sich, hey, das kann ich besser machen, und legt dann halt auch eine Dose, die in seinen Augen dann höherwertig ist, was ja prinzipiell nicht schlecht ist. Die Frage, die ich mir allerdings manchmal stelle, ist, ob das immer noch wirklich Geocaching ist, wie es eigentlich ursprünglich, ja gut, ob sich der Herr Ulmer das damals so gedacht hat. Er hat ja eine Dose versteckt, hat ein paar Regeln aufgestellt, und eigentlich ist man ja dann doch schon von diesen Regeln ein ganzes Stück entfernt, wenn es um so Power Trails und ähnliche Geschichten geht. Wo man natürlich auch mal sagen muss, die Regel macht halt Groundspeak. Die sind halt auch nicht fest, sondern immer noch fließend. Wenn Groundspeak halt von heute auf morgen andere Regeln oder die Regeln modifiziert, dann ist es halt so, und dann müsste man als Nutzer der Plattform das halt anerkennen. Und wenn man sich nicht viel Ärger oder viel Schimpf und Schande auf sich ziehen will, sich daran halten. Ja, die Frage ist nur so ein bisschen, dieses höher, weiter, schneller hört ja nur nicht darauf, dass halt jemand eine Dose legt und der andere macht halt was Besseres, sondern es geht ja viel Statistik, also sprich, ich habe an einem Tag 20 Dosen gefunden, ich sehe, jemand hat an einem Tag 20 Dosen, dann muss ich jetzt, um meinen persönlichen Kick noch zu steigern oder zu haben, muss ich dann eben mehr Dosen finden, also 25 oder 30. Oder halt, ich habe einen Powertrail gelegt mit 60 Dosen. Ich bin der Owner eines Powertrails mit 60 Dosen. Und dann muss der Nächste halt, hey, mein Powertrail muss mindestens 70 haben, sonst ist es halt nicht mehr toll, gleichwertig, besser. Natürlich Statistik. Naja, ich weiß nicht, ob ich die mit reinnehme oder ob ich die jetzt ausklammern will. Dieses höher, weiter, schneller. Ich muss halt mehr Dosen finden als mein Kompagnon. Ja, wir bewegen uns, glaube ich, beim Geocachen immer weiter oder so ein ganzes Stückchen weg von den eigentlichen, naja gut, von was ich oder was viele andere vielleicht auch so als die Basics sehen. Also wirklich rauszugehen in die Natur, ein schönes Erlebnis zu haben, ein schönes Stück Natur zu sehen, durchzuatmen, eine Dose zu finden, ja, sich einzutragen, vielleicht sogar was zu tauschen. Das Tauschen generell ist ja auch im Prinzip für einen Hintern, oder? Also gibt es heutzutage noch richtig schöne Tauschdosen, jetzt von TB, Hotels oder ähnliches abgesehen, wo dann wirklich Wert darauf gelegt wird oder geachtet wird, dass die TBs getauscht werden? Also wo es dann wirklich, naja, es sind speziell diese Kindercaches gibt es vielleicht noch, wo dann wirklich noch, jedenfalls anfangs die Bestückung, dass der Dose noch reichhaltig ist, aber man hört immer wieder oder vermehrt Negativbeispiele, die halt sagen, ja, ich habe die Dose schön gelegt, habe schön viele Sachen zum Tauschen reingemacht, ich gucke 3 Monate später hin und das Ding ist runtergetauscht oder runtergewirtschaftet, da ist nichts mehr drin, oder Kronkorken, Steine oder irgendwie so ein Murks oder Müll, der überhaupt nicht reingehört. Oder stellt man sich heutzutage noch die Frage bei solchen Tauschdosen, das ist eine Sache, über die sich mein Kind freuen würde, wenn es die ertauschen könnte? Oder ist es doch mehr, hey, es guckt keiner, ich kann mich bereichern, das finde ich toll, nehme ich mit. Persönlich geht es mir auch ab und zu so, dass ich halt wirklich eine Sache irgendwo in einem Cache sehe, wo ich sage, hey, die hätte ich gern. Und dann habe ich auch nichts zu tauschen dabei, aber ich glaube, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich sage, ich hätte da jetzt mal wirklich was mitgenommen. Aber das muss halt jeder für sich selber, glaube ich, feststellen. Ja, der eigentliche Aufmacher ist, letztens kam so eine Meldung über andere Podcasts, glaube ich, bin ich drauf gestoßen, oder war es über irgendeinen Blog? Nee, ich glaube, es war ein Blogbeitrag. T5 Cachen, ist das ein Witz oder irgendwie sowas, so hieß der. Wenn dieser Teil ja veröffentlicht wird, schreibe ich es in die Shownotes, also gebe ich den Link in die Shownotes. Da ging es im Prinzip darum, dass sich der Blogschreiber darüber echauffiert hat, dass eben viele Leute heutzutage eben einen T5 Cache legen und den halt nicht mehr erklettern oder nicht eben, naja, ich glaube, er setzt halt so voraus, dass ein T5 Cache halt ein Klettercache ist, wo man wirklich Kletterzeug braucht. Und er schaffiert sich ein bisschen darüber, dass die mit den Aluleitern kommen, dass das gar kein richtiger T5er ist, dass das keinen Spaß macht. Er hat dann irgendwie noch einen Banner verlinkt, den hat irgendwie ein anderer gemacht, dass dieses Aluleiter T5 wäre gar nicht schön, das wäre doof, das könnte man sich irgendwie in seinen Listings einfügen, dass es ein Aluleiter freier T5 Cache ist oder sowas in der Art. Also man versucht sich, glaube ich, so ein bisschen zu erheben und da eben so sagen, ja, T5 ist halt wirklich eben nicht Aluleiter, sondern da muss man dann wirklich in den Baum reinklettern. Ja, das muss natürlich erstmal jeder mit sich selber klar machen. Ich würde jetzt mich persönlich auf die Guidelines berufen und sagen, T5 heißt einfach, ich komme halt an die Dose nicht ran, ohne ein Hilfsmittel zu benutzen. Inwieweit dieses Hilfsmittel aussieht, also oder wie das Hilfsmittel aussieht, ob es halt jetzt Aluleiter, Kletterzeug, Kochlöffel oder Boot, Tauchequipment oder ähnliches ist, sei mal dahingestellt. Aber ich komme halt mit reiner körperlicher Kraft und Möglichkeit, komme ich an diesen Cache halt nicht ran. Das ist, so würde ich T5 definieren. Und ich möchte darauf verweisen, es gibt zum Beispiel Attribute, Leute nutzen die Attribute. Attribute sind toll, die können den Findern das Spiel einfach schöner gestalten. Das ist jetzt nicht eine blöde Geschichte, oh, jetzt muss ich wieder auf welche Sachen klicken beim Publishen oder beim Einreichen des Listings, sondern man kann das wirklich gut nutzen. Und da gibt es zum Beispiel halt ein Attribut Baumklettern. Wenn halt ihr einen tollen Klettercache gelegt habt, dann setzt doch dieses Baumkletterattribut. Als Anreiz vielleicht, das taucht, ihr könnt euch ja unter anderem eure Statistik auslesen lassen nach den gesetzten Attributen. Und ich muss sagen, also wenn ich jemanden hätte, der ganz viele Baumkletterattribute bei sich in seinen gelegten Cache hätte, also ich würde zu ihm aufblicken. Also eigentlich. Ja, war sarkastisch, das war nicht so gut, aber ja, nee, also man kann wirklich dieses Baumkletterattribut setzen. Und halt auch die Sucher können halt danach filtern. Und wenn ich halt wirklich Lust habe, Baumklettern zu gehen, dann kann ich das tun, indem ich halt mir meine Pocket Query nach diesen Attributen erstelle. In Bezug auf diesen Artikel könnte man eigentlich logisch konsequent sich darüber echauffieren, dass halt Baumklettercaches gar keine richtigen T5er, richtige T5er sind, nur wo ich Tauchzeug brauche und wo ich mindestens 20 Meter unter Wasser tauchen muss. Alles andere wären keine richtigen T5-Cache. Also mir entging so ein bisschen wirklich, naja, nee, nicht der Sinn und Verstand, aber ich fand den nicht so schön, den Artikel. Ja, und das geht ja weiter, also obwohl wir da wahrscheinlich mehr in die D-Geschichte reinrutschen, eben mit diesem Lockpicking. Also das Lockpicking eben plötzlich der angesagte heiße Scheiß ist. Es gibt bei jedem Event, in jedem Mega irgendwas, gibt es Workshops und Lockpicking hier, Lockpicking da. Tja, die Geocache-Shops stürzen sich wie die Heuschrecken drauf. Ich glaube, es gibt keinen Geocache-Shop mehr, der nicht irgendein Lockpicking-Set auch mit dem Angebot hat. Oder Lockpicking-Übungsschlösser oder ähnliches. Das ist die Frage. Also ich denke, irgendwie vom Gefühl her, klar, Geocachen ist so eine Art Breitensport geworden. Das ist halt weg von dieser elitären kleinen Kaste, die das im Geheimen betreibt, hin zu wirklich, das macht Hinz und Kunz von dem 12-jährigen Pubertierenden, der mit Papa irgendwie an der Hand durch den Wald rennt, bis hin zu Omas, Opas. Es gab vor ein paar Jahren, gab es mal bei den Dosenfischern, die haben das damals, glaube ich, groß publiziert, da hat jemand so eine, sei es ein Diplom oder Doktorarbeit gemacht, und hat so ein bisschen hinterfragt, wie die Professionen der Geocacher sind. Und also nicht nur Profession, sondern auch generell. Und er wollte halt so, sag ich mal, den Durchschnitts-Geocacher ermitteln. Er hat, muss ich lügen, Münster oder Ulm, eins von beiden, glaube ich, da hat er irgendwie Dosen gelegt und hat da Fragebögen reingelegt, hat die Leute da vor Ort gefragt, die sollen doch bitte Stellung nehmen und sollen die Fragebögen ausfüllen, und hat das wohl auch durch die sozialen Medien getrieben und hat das nachher halt im Rahmen dieser Doktor-, Diplom-, Arbeit-, Dissertation, ich weiß es nicht mehr, eben ausgewertet und hat da anhand dieser Daten dann halt, die waren gut ausgewertet, also er hat dann auch so die Mittlung gemacht, hat dann so, also von der statistischen Herangehensweise war das alles es machte auf mich einen sauberen Eindruck, also das war okay. Und er hat dann eben Aussagen getroffen oder konnte dann anhand Aussagen treffen, welche Berufe zum Beispiel primär vertreten sind beim Geocache. Da bin ich übrigens mit dem sozialen Beruf relativ weit abgeschlagen. Also da sind doch die technischen Berufe sind doch relativ weit vorne. Ja. Also Geocachen ist halt breit gestreut in der Gesellschaft und ja, sind der dicke alte Programmierer. Ja. Tja, und diese verschiedenen Menschentypen, die da eben plötzlich dieses Hobby Geocachen für sich entdecken, die haben natürlich auch vorher andere Hobbys alle gehabt und versuchen die dann irgendwie einzubringen, eben wahrscheinlich im Rahmen dieses höher, weiter, schneller. Ich muss halt eine besondere Dose liegen. Hey, mir fällt gerade ein, ich habe ja früher mal in der Schließtechnik auch, oder ich habe ja früher, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so Schließsport oder Schnellschließsport. Also es gibt ja dieses Lockpicking, also dieses Schlösseröffnen gibt es ja auch als Sportart, dass man sich eben trifft und versucht, nach Geschwindigkeit irgendwelche Schlösser zu öffnen. Und ja, wenn ich das halt früher als Hobby hatte und dann ins Geocachen komme und dann denke, ey, ich muss eine tolle Dose legen, dann springe ich das natürlich mit ein. Die Frage ist halt immer noch, wo ist die kritische Masse, wie schafft man das wirklich dann breit zu streuen? Also wo ist der Punkt erreicht, wo man von diesem Faible für das Einzelne für irgendeine Sache wirklich dahin geht, dass man das halt zum Breitensport macht? Also sprich, plötzlich wollen alle nur noch Lockpicking-Dosen legen. Challenges, ähnliche Geschichte. Irgendwo fing es an. Wahrscheinlich, ich erkläre mir das immer so ein bisschen, dass so eine Art Sättigung erreicht war. Also dieses einfache, ich habe jetzt mehr Dosen als du, es hat halt nicht mehr ausgereicht. Nun musste man eben andere Bedingungen setzen oder bringen, um halt sich irgendwie von anderen hervorzuheben. Vielleicht ist es dieser Drang, dieser Ruf nach Individualität. Jeder will halt was Besonderes sein, oder jeder ist ja auch was Besonderes, jeder ist ein Individuum. Wir kriegen es ja von der Gesellschaft vorgelebt. Man soll sich selber verwirklichen, entdecken, die eigenen Bedürfnisse sehr hoch stellen und denen nachkommen. Und ja, dementsprechend kommt natürlich diese ganze individuelle Schwemme natürlich auch ins Geocaching rein. Wobei man natürlich immer wieder auch kritische Stimmen wobei man natürlich auch immer noch kritische Stimmen hört von Leuten, die halt sagen, naja, ich habe jetzt 40 Mal eben Baumklettercaches gemacht, jetzt habe ich eigentlich die Schnauze voll davon, also das war schön, das hat Spaß gemacht, aber jetzt reicht es, jetzt möchte ich das nicht mehr. Und vielleicht muss man solche Entwicklungen wie halt Lockpicking und Baumklettern und so weiter, muss man einfach aushalten. Vielleicht kommt irgendwann wieder was Neues reingespült. Ja, Events ist auch so ein Thema. Viele Events haben ja inflationär zugenommen, also es gibt immer mehr Events. Wenn ich jetzt nur hier im Bereich Cottbus gucke, gab es früher TM, gab es 2-3 Events im Jahr, größere Events im Jahr, wo man sich dann getroffen hat, auf die man halt hingearbeitet hat oder auf die man hingecached hat. Und heute, gut, wir haben den Stammtisch sowieso, der ist so mehr oder weniger unregelmäßig alle 2 Monate. Wird ja auch recht gut angenommen, also mit 50 Leuten, die da auftauchen. Aber sonst ist halt auch diese Winke-Winke-Geschichten, also die sogenannten Winke-Winke, eigentlich wollte ich das Wort nicht sagen, weil ich es nicht mag, aber diese diese Kurz-Events so mit hier, ich bin da, wir treffen uns kurz, schnacken oder quatschen eine Runde und nach einer halben Stunde ist das Ding wieder gegessen. Die nehmen ja auch immer mehr zu. Viele nutzen es vielleicht auch, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es viele auch für den Urlaub nutzen. Also in Frankfurt-Oder hatte ich das erlebt. Da hatte ich den Eindruck, da ging es wirklich um den Länderpunkt. Anstatt das rüberzufahren und zeige ich jetzt mal eine doofe Traddy-Filmdose auf polnischer Seite zu suchen, hat man sich vielleicht absichern wollen und gesagt, gut, dann mache ich da drüben ein Event oder werde der Owner eines Events. Und wenn ich das gelockt habe, habe ich auch meinen Länderpunkt drin. Vielleicht war es auch Backup, dass man gesagt hat, jo, sicher ist sicher, wenn ich den dollen Traddy nicht finde, dann kann ich wenigstens das Event durchlocken und habe dadurch meine Punkte drin. Ja, aber so den Anschein hat es schon gemacht, dass es halt wirklich darauf rauszielte. Und sowas nimmt ja auch immer mehr zu. Vielleicht kommt irgendwann, geht die Entwicklung dann zurück und man denkt sich, hey, stellt euch mal vor, es gibt ein Event und keiner geht hin. Da sitzt der Owner da alleine. Die Frage, wo ich gerade überlegt habe, vielleicht ist es auch einfach nur die logische Konsequenz, einfach aufgrund der Dauer, die es Geocachen halt schon gibt und halt der Reichhaltigkeit der Dosen, dass man sich irgendwie, um sich abzuheben, halt wirklich Sachen machen müsste oder bestimmte Sachen machen muss, Neuerungen immer einbringen muss. Ansonsten ja, geht die Dose halt unter. Müsste man mal die ganz alten Hasen fragen, wie das zum Beispiel damals war. Es ist dann wirklich so der Übergang vom sage ich mal, jetzt recht kargen Cash-Dosen-Behälter, Alter, also wo dann wirklich noch die Lock- und Lock-Dosen gelegt wurden, dahin, wo dann die ersten Filmdosen auftauchten, die dann irgendwann wahrscheinlich abgingen wie ein Zäpfchen. Momentan oder vor anderthalb, zwei Jahren gab es ja dann doch die große Gegenbewegung, die halt genau das Gegenteil, das große Wettern gegen Filmdosen, die ja im Übrigen auch nicht wasserdicht sind und deshalb auch ungeeignet. Tja, müsste man sich da mal umhören, wie das aussieht mit den Entwicklungen, ob das wirklich alles so ein Kommen und Gehen ist oder ob halt Sachen auch wirklich lange bleiben. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen immer so zwiegespalten. Auf der einen Seite hat man halt so selber sein Empfinden, seine Meinung von dem, was einem Spaß macht, was man gerne macht, was man cool findet, was man gerne wieder oder wovon man mehr haben möchte. Auf der anderen Seite ist es halt immer so, wenn man dann davon erzählt, hört sich das für Außenstehende oder für denjenigen, der das hört, immer so an, als wenn man halt selber das so erhöht sagen und dass das Richtige ist und das andere ist alles nicht so das Richtige, was es ja eigentlich nicht ist. Also ja, ich kann jetzt von mir zum Beispiel nicht behaupten, dass ich jetzt groß Spaß habe an kilometerlangen Wanderungen, um dann am Ende irgendwann hier halt eine Lock-and-Lock-Dose zu finden, weil ich für sowas einfach keine Zeit habe. Ich überlege gerade, was sind für mich schöne Dosen. Ja, für mich ist es, glaube ich, nach wie vor so eine runden Geschichten, also wo jetzt das Listing, die Dose stimmt. Also ich bin noch nicht so der Typ, der Spaß daran hat, stundenlang irgendwo in einer Location nach einer Dose zu suchen. Ich glaube, mir geht es immer mehr darum, dass ich was Tolles Neues sehe. Also was Tolles sehe, was ich bisher vielleicht noch nicht so gesehen habe oder was halt schön umgesetzt wurde. Also wo ich so erkenne, dass sich jemand richtig Mühe gegeben hat bei irgendwas zum Basteln oder Ähnlichem. Und ja, das halt. Das halt zu sehen, also ein bisschen, dass man merkt, die Wertschätzung des Owners, würde ich behaupten, merkt. Gibt ja immer noch diese so eine recht, in meinen Augen, recht große Fraktion der alten Hasen, die dann halt wirklich dieses Beschwerden immer früh, aber alles besser, oder ein richtiges Geocachen ist halt kilometerweit durch die Walachei stapfen und dann irgendwann eine Dose finden oder möglichst über mehrere Stationen dann irgendwann halt die Dose finden, und also dieses puristische, rudimentäre, würde ich es mal so behaupten. Ich denke, so darauf zu verfechten oder darauf so drauf rumzureiten oder das halt als das einzige Geocache zu bezeichnen, ist auch Murks. Eigentlich ist doch das Geocachen das, was jeder für sich selbst drauf macht, ausmacht. Natürlich so eine blöde, kann auch so eine blöde Floskel sein. Interessant ist vielleicht auch so die Entwicklung der Coiner-Szene, also dass wirklich aus dem Geocachen raus zu so einer Geschichte her, irgendjemand hat mal ein Metallteil machen lassen oder ein Metallteil genommen und hat einfach eine Nummer reingestanzt, dass plötzlich so eine Fanszene und so ein Markt darum etabliert hat. Also wenn man sich anguckt, was Leute teilweise heute für Coins ausgeben, beziehungsweise eben was da für Märkte erschlossen sind, das ist ja eigentlich die Frage ist, wenn es die Geocoins nicht gäbe oder die Trackables, wo würden die Leute sonst das Geld lassen? Was würden die mit der Kohle machen?
Auch ein gutes Beispiel sind die LPs. Wenn zum Beschreiben von Geocachen zum Beispiel so ein LP herangezogen wird, wird halt gesagt, ja, und man sucht halt so eine Dose, versteckte Industriebrachen, Ruinen, alte Militärstandorte, man kriecht durch Bunker etc. pp. Sicherlich gehört das heute zum Geocachen dazu, aber es ist halt auch so eine Variation, die irgendwann reinkam. Es gibt halt dieses andere Hobby, Sportart, Freizeitbeschäftigung, die sich nennt halt Urban Exploring. Da geht es halt darum, dass so verlassene bebaute Objekte entdeckt werden, beziehungsweise eigentlich ja wiederentdeckt werden. Sei es alte Fabrikanlagen, alte Industriebrachen oder eben militärische Stützpunkte, Bunker, was auch immer. Tschernobyl geistert momentan so groß durch die GC-Landschaft. Und das ist halt auch so ein Thema. Eigentlich sind das eigenständige Geschichten, dieses Urban Exploring und Geocachen. Und trotzdem hat für viele, ist mein Eindruck jedenfalls, dieser Hype auf diese LPs so zugenommen, dass es einfach, dazugehört, dass sie es voraussetzen, dass halt ein guter Cache nur noch ein guter Cache ist, wenn er an einem Lost Place rumliegt. Also wenn irgendwo was Verlassenes ist. Die rechtliche Frage, ob das halt immer legitim ist, die lasse ich jetzt mal außen vor. Das muss jeder mit sich selbst entscheiden, ob er dahin darf oder sein Hund zufällig entlaufen ist oder ähnliches. Mir fällt so eine Geschichte ein, die hat mir ein Cacher hier aus der Gegend oder aus der näheren Gegend erzählt. Der ist halt auch so ein begeisterter LP-Kriecher, so ein LP-Forscher, Entdecker. Der läuft halt durch den Wald und guckt, ob er auch was findet. Wenn er was findet, versucht er aufzumachen und da reinzukommen. Und der hat irgendwie einen Bunker entdeckt, hat er mir mal erzählt. Der ist da rein in diesen Bunker, hat den irgendwie geöffnet. Und das Ding sah drin aus wie gestern verlassen. Also da lagen wohl noch die Stullenbüchsen auf dem Schreibtisch rum. Die offenen komplett. Also der wurde halt irgendwie nach der Wende aufgegeben von der Armee. Wurde dicht gemacht von einem Tag auf den anderen. Und dann sind die halt da raus. Und der hat das nur wiederentdeckt, ist da halt rein und fand es total geil, hat Fotos gemacht und so weiter. Und der kam auf die Idee, diesen Ort halt auch anderen Leuten zeigen zu wollen und hat eine Geocache-Dose reingelegt. Und ja, es komme, wie es solle. Der hat nach 2-3 Monaten ist er wieder rein und das Ding war komplett ausgeräumt oder zum Großteil komplett ausgeräumt. Also ob das jetzt wirklich alles an Geocachern lag oder halt auch Schrottis, also vermuten, höchstwahrscheinlich sind ja die Schrottis unterwegs. Die sind ja auch nicht doof, die haben wahrscheinlich auch Geocache-Accounts, gucken sich dann eben interessante Caches an. Wenn halt Logfotos auftauchen, können sie wahrscheinlich sogar eine Einschätzung vornehmen, wie viel Material sie da rausholen können. Und der hat im Prinzip dieser Lost Place, also dieses Objekt, was da jahrelang unter märkischem Boden unentdeckt lag, ist nur aufgrund vom Geocachen entweiht, also geopfert worden. Es ist halt nicht mehr der Ort, der da halt jahrelang lag. Ist die Frage, wenn er das halt jetzt wirklich nicht eben als Geocache, also quasi diese Breitensportart Geocaching gemacht hätte, sondern wenn er diesen Ort entdeckt hätte und den in den etablierten Urban Exploring Gruppen breitgetreten. Ich bin da nicht drin, ich habe da nur so einen Blick als Außenstehender drauf. Ich denke, das ist noch eine sehr verschworene Gemeinschaft. Sicherlich wird da auch wahrscheinlich viel Schindluder getrieben. Kann ich, wie gesagt, das Außenstehende nicht sagen, ob das wirklich alles so elitär und geheim ist, wie sie sich nach außen hingeben. Aber man hört halt nur solche Sachen, dass man wirklich da ein bisschen eine Weile dabei sein muss und ein paar Referenzen vorzeigen muss, um da eben Material zu bekommen. Also es ist da auch so ein Geben und Nehmen. Ich gebe halt Informationen zu interessanten Orten und bekomme Informationen zu interessanten Orten. Und das ist ja so eine doppelseitige Geschichte, wo gegen Geocache ich erstelle das Listing und jeder, der halt angemeldet ist, kann sich das Listing angucken. Es sei denn, es ist ein Premium und dann muss er halt noch 30 Euro bezahlen, aber das ist ja auch nicht das Thema. Ja, die Frage ist dann nur, hätte er, wenn er das halt nicht in als Geocache-Form präsentiert hätte, sondern in dieser Urban Exploring-Gruppe, ob das anders gelaufen wäre. Also ob er auch interessierten Menschen diesen doch interessanten Ort gezeigt hätte, zeigen hätte können und, naja, er länger erhalten geblieben wäre. Ich glaube, er war selber sehr, sehr, wenn ich so seiner Erzählung gefolgt habe, war er, glaube ich, im Anschluss selber sehr, sehr verbittert darüber, dass er diesen Ort, naja, es hört sich jetzt ganz, ganz krass an, aber dass er diesen Ort doch irgendwie zerstört hat durch diese Dose, die er reingelegt hat. Ich glaube, der ist, was solche Sachen angeht, auch sehr zurückhaltend geworden dann. Also er macht zwar weiterhin gerne, krabbelt er irgendwo rum in irgendwelchen Bunkerschächten, aber ich glaube, nach außen hin gibt er zwar noch viele Fotos, aber ich glaube, Locations und so weiter gibt er weniger Preis, beziehungsweise bedost die auch nicht mehr, beziehungsweise nicht auf der Plattform geocaching.com. Ja, Lost Places, per Definition verlassene Orte, hier im Osten wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, hier im Osten wesentlich mehr anzutreffen als im Rest der Republik. Das hat wahrscheinlich einfach mit dem infrastrukturellen Wandel zu tun. Wir waren nun mal zwei geteilte Länder, jeder mit Armee, Sicherheitsorganen und was auch immer, oder Organe, die Vorgaben für die Sicherheit zu sorgen. Tja, insgesamt war ein bisschen so ein morbider Charakter. Mir geht, wenn man sich die Sachen so anguckt, manchmal so durch den Kopf, als das damals gebaut wurde. Es ist ja sicherlich, gab es viele, die da ideologisch dahinter standen, die gesagt haben, das ist nötig, das müssen wir jetzt machen, wir müssen eine Kaserne, einen Truppenübungsplatz oder was auch immer, einen Bunker, wenn der Klassenverein kommt. Was würde so jemand heute sagen, wenn er wüsste, wie wir diese Dinger jetzt benutzen oder was wir für Verständnis dafür haben? Legitim ist es natürlich, diese Neugier, dass man sich das angucken will. Dieses, boah, was haben die damals aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft? Was haben die damals fabriziert? Im Rechten oder auch im Irrglauben. Auf der anderen Seite, da wurde viel geschaffen mit Blut, Schweiß, Tränen. Viele von den gebauten Objekten passierte ja nicht unbedingt auf Freiwilligkeit der Arbeiter. Speziell was die Entwicklung vor dem Zweiten Weltkrieg eventuell angeht, beziehungsweise im Zweiten Weltkrieg, was mit Zwangsarbeitern da passiert ist. Da wurde schon, naja, da ist, glaube ich, schon viel Scheiße passiert. Und heute laufen wir mit einem Totenkopf-T-Shirt, mit dem Totenkopf-Pin an der Mütze über das Gelände, gucken uns das an, machen viele Fotos, posten die auf den sozialen Medien und nutzen die so ein bisschen zur Selbstdarstellung. Wie würde der Schwabe jetzt sagen, das hat ein Geschmäckle. Naja, ich weiß nicht, ob das der angebrachte Umgang mit diesen Objekten ist. Mir entgeht da so ein bisschen der Zusammenhang, was das mit diesem ganzen, ich sag mal, Totenkopfkult da zu tun hat, wieso da dieses Morbide so herausgekehrt werden muss, ob das nicht eher zu alten Friedhöfen passt, die ja zum Glück doch noch in der Masse der Geocacher verrufen sind, die zu bedosen, beziehungsweise da Dosen zu suchen, also die Totenruhe da wird schon noch geachtet. Was mich so ein bisschen immer noch vor ein Rätsel stellt, beziehungsweise wo ich noch selber so keine richtige Antwort darauf habe, sind diese sogenannten Bootscaches, beziehungsweise eben Schwimmcaches. Die werden halt auch als T5 gelistet, weil immer gesagt wird, ja, da kommt man nur mit dem Boot ran. Aber es ist ja eigentlich nicht so. Ich kann ja theoretisch, oder was heißt theoretisch, in der Praxis auch, ich kann einfach hinschwimmen und kann eben die Dose dann da vor Ort loggen. Den Stift nehme ich als Bleistift oder Graphitstift in den Mund und mache dann darüber. Also sind denn Bootscaches wirklich reguläre T5-Caches, die ja sagen, es wird ein Hilfsmittel dringend benötigt. Bei Klettereien, sagen wir 20, 30 Meter Höhe am Baum, wenn es jetzt nicht gerade ein super geiler Kletterbaum ist, mit alle 30 cm ein dicker Ast, wo man dann wie Stufen hochgehen kann, ist es natürlich, da komme ich mit Körperkraft nicht mehr hin. Aber Schwimmen ist ja durchaus möglich, legitim. Und ja, das wäre ja eigentlich dann kein T5er mehr, wenn ich halt dahin komme. Das ist halt so eine ähnliche physische Voraussetzung wie vielleicht Größe. Wenn halt die Dose auf 2 Meter Höhe liegt, dann habe ich als 1,50 Meter großer Mensch wahrscheinlich keine Chance, da ranzukommen, ohne halt ein Hilfsmittel mitzubringen. Ich hatte in Cottbus das Problem, die Herausforderung. Es gibt keine Probleme, es gibt eine Herausforderung. Ich hatte in Cottbus die Herausforderung, dass ich eine Dose verstecken wollte, die ungefähr auf 3,50 Meter Höhe ist. Also es ist, glaube ich, so ein sogenannter Alu-Leiter-Cache. Ich hatte, weil ich mir damals unsicher war, man kommt halt sehr gut mit einer polnischen Leiter da hoch, also Räuberleiter. Sprich, einer stellt sich hin und der andere benutzt den halt die Hände, Schulter, was auch immer, um da hochzukommen. Und da ja da auch im Prinzip kein Hilfsmittel genutzt wird, sondern halt eine andere Person oder halt als Team, war halt die Frage, was mache ich damit? Dann habe ich in der Facebook-Gruppe gefragt. Facebook. Es kam erstaunlicherweise sogar nicht der übliche Shitstorm, sondern es kam ganz produktive, beziehungsweise produktiv. Es kam halt normale Antworten, ohne dass da rumgehackt wurde. Und die Community, wenn ich es mal so nennen darf, war sich dort eigentlich einhellig der Meinung, es wäre halt kein T5. Wenn man da als Räuberleiter hochkommt, das wäre maximal ein T4 oder ein T4,5. Dementsprechend habe ich mich da damals verleiten lassen und habe den auch so gelistet. Habe natürlich jetzt mit der Konsequenz leben müssen, dass halt, also ich weiß nicht, ob es dem geschuldet ist, ob die Leute, die das gemacht haben, sich davon hätten abschrecken lassen, wenn da eine T5 gestanden hätte. Es gab doch Leute, die sind halt hin und haben halt gesehen, hey, da kommen wir nicht ran, haben sich in der Nähe einen Stock gesucht und haben halt mit dem Hilfe des Stockes und Gewalt die Dose da oben runtergeschlagen. Was der Dose, weil da auch ein kleines Glas verbaut war, natürlich nicht dienlich war, also das Glas ist kaputt. Ich habe dann, als ich das mitkriegte, dass das dann doch Ausmaße annahm, habe ich dann umgebaut. Ich habe eine feste Hülle quasi gebaut, die ist jetzt da oben und da ist die Dose drin mit einer Tür. Also man kommt so mit einem Stock oder ähnlich nicht mehr ran. Man muss wirklich jetzt entweder halt den zweiten Mann dabei haben oder man hat halt ein entsprechendes Hilfsmittel mit, wie ein Tritt oder eine Leiter. Ich habe empfohlen, so als Fahrradkäsch könnte man auch machen. Man kann das Fahrrad ranstellen, dann kann man über das Fahrrad da rankommen. Was mir gerade noch einfällt, ich hätte ja eigentlich das Team-Required-Symbol-Attribut setzen können. Also, dass man im Team an die Dose besser rankommt. Oder dass man am Team an die Dose rankommt. Das werde ich vielleicht heute Nachmittag noch machen.
Es waren so ein paar Gedanken. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt ohne Konzept entstanden. Einfach so mal zu einer Thematik ein bisschen was erzählt. Ich weiß noch nicht, ich höre mir das jetzt nochmal an, vielleicht schneide ich es ein bisschen zurecht. Wenn du das hörst, dann habe ich es mir angehört, habe es ein wenig zurechtgeschnitten, vielleicht nochmal ein bisschen thematisch sortiert. Wenn es doch ein bisschen durcheinander war, gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich bin noch gleich zu Hause, dann hat mir das jetzt quasi meinen Feierabend versüßt. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss.